Wen würdest du da mit ins Boot nehmen?
Ja, einmal den Peppo, den Gründer der Ultras, ne? Der mittlerweile auch, ich habe mit dem jetzt die Tage eine Stunde telefoniert, der ist mittlerweile am Schauspielhaus Bochum, macht da gerade einen Gastauftritt. Ein wichtiger Mann, der allein viel Erfahrung hat, nicht nur durch die Gründung der Ultras, mit 18 hat er das gemacht, sondern auch einfach durch das, was er gelebt, lebt auf Schalke und außerdem ist er ein schlauer Kopf, IT-Experte und so weiter. Den würde ich mir das mal ranholen.
Schalke Podcast Episode 50, Geburtstag. Herzlich willkommen zur Kindergeburtstagsparty im Schalke Podcast. Den ihr gerade gehört habt, das war Peter Lohmeier, wahrscheinlich ganz vielen euch allen bekannt aus dem Film Das Wunder von Bern, wo er die Hauptrolle gespielt hat. Der hat ein bisschen übertrieben, weil, also ich fühle mich mega geehrt, wenn irgendwie so ein Mann sowas im Internet sagt. Das hat er bei Schalke nur als e.V. gemacht, in deren wunderbaren YouTube-Format, wo schon ganz viele andere Prominente und nicht so Prominente aus der Schalker Welt zu Gast waren, aber das war ein Schnuff zu viel des Guten, weil ich bin nicht der Gründer der Ultras, sondern ich bin ein Gründer der Ultras, da auch nach wie vor immer noch stolz drauf, vor allen Dingen, wenn ich sehe, was sich daraus alles entwickelt hat und wo die Gruppe heute steht und was sie alles erreicht hat und ja, kann man einfach nur stolz drauf sein, wenn irgendwie eine Gruppe 50 Mille irgendwie zusammenkratzt, um einen Bolzplatz zu fördern und das das war too much, aber Peter Lohmeier, vielen herzlichen Dank und hui. Heute zu Gast in der 50. Episode niemand Geringeres als Timo Osdorf. Hi Timo.
Glück auf zusammen.
Ossi, die Leute kennen dich wahrscheinlich gar nicht, ne?
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe doch. Ja, jetzt werden sie sich ja kennenlernen. Ossi, was machst du? Was machst du so? Was hast du mit Fußball zu tun?
Ja, ich bin, seitdem ich denken kann, Schalke-Fan, selber dann so im Amateurbereich Fußball gespielt, bin immer noch Schalke-Fan und Mitglied auch, mittlerweile auch Trainer im ambitionierten Amateurbereich beim TuS Haltern.
Beim TuS Haltern am See?
Ja, beim TuS Haltern am See.
TuS Haltern am See, wie heißt der Hauptsponsor von TuS Haltern am See?
Das ist die Viaktiv Krankenkasse.
Das ist die beste Krankenkasse der Welt?
Ja, ich glaube schon.
Das ist die beste Krankenkasse der Welt.
Natürlich ist das die beste Krankenkasse.
Und kleiner Transparenz. Ich bin seit 1.1. auch Mitglied beim TuS Haltern und freue mich voll, weil ich mich so ein bisschen in eure Amateursportbude verknallt habe vor 2 Jahren oder so, oder letztes Jahr, so schon ein bisschen her, aber das ist einfach, also wenn man Fußball mit den 3 Bs beschreibt, nämlich Bier, Bratwurst und Bullshit labern, dann
bist du bei uns genau.
Ja, absolut. So, also Anekdötchen über Anekdötchen, die mir da schon widerfahren sind, die alle einfach so schön sind. Und ich verspreche Albertino vom Grill, ich werde öfter Treppen steigen. aber da, trotzdem werde ich mir wahrscheinlich bekifft nochmal 4 Bratwürstchen am Stück reinziehen. So ist es halt.
Spricht er für Albertino?
Spricht auf jeden Fall für Albertino. Ich habe auf den Mitgliedsantrag geschrieben, dass der Erziehungsberechtigte Rolf ist.
Rolf aus dem Kassenhäuschen.
Rolf aus dem Leiter Ticketing. Ja. Und ich fühle mich auch dem direkt unterstellt und möchte da auch, also falls er, also nur falls einer fragt, was ich hier zu tun habe, ich unterstütze den Leiter Ticketing. Wie du bist jetzt Trainer in der 5. Liga? Das ist ja irgendwie schon voll fett, oder?
Ja, ist auch erst seit dem Sommer. Ist auch für mich überraschend und war auch nicht so in der Planung vorgesehen. Muss ich sagen. Deswegen ist das schon ein kleiner Weg, den ich jetzt gemacht habe. Aber es macht Spaß. Das ist, glaube ich, im Amateurbereich das Wichtigste erstmal. Und wenn es dann noch ambitionierter Amateurbereich ist, umso besser.
Also ihr habt im Rahmen der Corona-Situation für euch entschieden, dass ihr, war ja letztes Jahr noch Regionalliga.
Genau.
Da habe ich euch so kennengelernt, weil ich gefragt worden bin, ob ich vielleicht Bock hätte, einen Podcast für den TuS Haltern zu machen. Da war meine erste Reaktion so, bist du doof? So, na, natürlich nicht. So, was habe ich mit dem TuS Haltern an der Brause? Und dann habe ich ein Spiel gesehen in Herne. TuS gegen Wattenscheid. Und da habe ich mich so in dieses, in diesen Amateursport verliebt, den ich ja, also jetzt habe ich auf Schalke eine Dauerkarte seit 98, glaube ich. Ja, so, ja, 98. Und dann bist du ja schon irgendwie so Bundesliga-Produkt gewöhnt. Also, und Bundesliga ist dann halt irgendwie auch ein Produkt, egal wie, wie blau, wie Königsblau mein Herz ist. Und dann kommst du da hin und siehst so, Ömerkes die Waffeln backen, so. Und das fand ich so schön. Und dann hat mir erst ein halbes Jahr später hat mir jemand gesagt so, ja, die Omas waren nicht vom Toast, die waren von Herne. Aber, und dann, frage ich Albertino so, ob das, also da wusste ich noch gar nicht, dass das der Vater von Sergio Pinto ist.
Genau.
Und so frage ihn so, ob so das Coolste, was in seinem Leben passiert ist, dass das der TuS war. Und dann guckt er mich so an und denkt so kurz nach und lächelt über das ganze Gesicht und sagt so, ja. Und das war so schön. Und diese Momente hat man beim TuS ganz, ganz oft. Also das ist einfach ein Familienverein, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig,
ja, schon richtig.
Du kennst das
ja
besser und deswegen war es für mich auch echt so, also ich hab's, das war echt eine Herzensangelegenheit, dass ich mit dem Mitgliedsbeitrag, den ich gerne dann bezahle, euch in so ein bisschen unterstützen kann. So, ich habe den TuS auch schon so hintenrum schon ein paar Mal, ist egal, also geholfen und gerne und also ich bin wirklich gerne in der Stausee-Kaufbahn und trinke da Bier und laber da Blödsinn. So, also ihr habt euch entschieden als Verein, Corona, Regionalliga, das wird vermutlich alles schwierig und besser ist, wir gehen lieber freiwillig eine Liga runter.
Genau.
Und gleichzeitig habt ihr ja gesagt, wir machen jetzt hier Bilbao-Konzept. Ossi, wie läuft's so mit Spanisch bei dir?
Ja, also Bier kann ich bestellen. Ja. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Ich wollte noch mal eine Sache aufgreifen und zwar kann ich genau das bestätigen, was du gerade von deiner ersten Begegnung mit dem TuS geschildert hast. Ich bin seit 2014, dort habe ich als Jugendtrainer in der U17 angefangen und da komme ich genau auf das Thema, was du gerade sagtest. Ich habe dann Rolf und Albertino auch getroffen und du wirst dort aufgenommen, als wärst du schon 20 Jahre im Verein. So, das ist genau das. Du fühlst dich sofort wohl, die nehmen einen sofort auf. Das ist unfassbar. Und deswegen ist das, glaube ich, auch der Grund, warum ich jetzt so lange dem Verein wirklich ein kleines, ja, kann man sagen, Familienverein, der aber trotzdem ambitionierten Amateurfußball bietet.
Ja, auch alle total nett und also völlig so, also ich wohne hier 200 Meter von der Lohheide entfernt, wir haben gerade schon zusammen auf die Flutlichtmassen geguckt und so, aber das ist nicht, das ist auch zu nah an Schalke für mich, ja, also ich brauche schon so diesen, die Möglichkeit, dass, also Schalke arbeitet gerade hart daran, nochmal gegen den TuS ein Pflichtspiel zu machen, aber das wird ja wahrscheinlich nicht passieren, das macht es meinem Herzen auch einfacher, weil am Ende des Tages ist mein Herz natürlich königsblau, aber es hat jetzt so eine kleine schwarze Affäre.
Und, also wir würden als wir würden Retterspiel würden wir hinbekommen. Ist kein Problem.
Retterspiel würden wir vorbeikommen. So sag mal, du warst ambitionierter Amateursportler?
Ja, ich habe also die höchste Liga, die ich gespielt habe, war die Oberliga. Damals bei der Spielvereinigung Erkenschwick lange, weil ich komme ja auch aus Erkenschwick. Das war auch das Höchste der Gefühle, so ehrlich muss man dann auch sein. Also ich kann schon sagen, dass ich, glaube ich, das Beste aus meinen Qualitäten rausgeholt habe als Amateurspieler. Ja, bin dann irgendwann über den Umweg SC Hassel beim TuS Haltern gelandet, habe dann gleichzeitig Jugendtrainer gemacht, so ein bisschen im sportlichen Bereich in der Jugend reingeschnuppert und ja, bin dann da hängen geblieben.
Hängen geblieben,
kann man so sagen.
Kenne ich das Gefühl, nach TuS hängen bleiben. und jetzt ist das deine erste Herrenmannschaft?
Oder? Ist meine zweite. Ich habe den ja vielleicht typischen Weg U17, U19, letztes Jahr U23 und jetzt die erste Mannschaft. Also ich bin immer ein höher geklettert.
Ja. U23 ist heute Team B, oder?
Genau, ist heute Team B, genau. Okay. Also die zweite Mannschaft letztes Jahr, dort sind wir dann in die Landesliga aufgestiegen und bin dann Jahr für Jahr habe ich vom TuS die Chance bekommen, mich da als Trainer weiterzuentwickeln und die Lizenz zu machen, die B-Lizenz, die ich erworben habe. Ja, und jetzt bin ich erstmal ganz oben beim TuS halt dann.
Was muss man machen, um so eine B-Lizenz machen zu dürfen?
Du musst einen theoretischen Test machen in Kaiserau. Und für die nicht Oberliga gespielt haben, die müssten einen Praxisteil noch absolvieren. Die wollen dann gucken, dass du dich nicht nur so ein bisschen artikulieren kannst, sondern dass du auch ein bisschen mit dem Murmel umgehen kannst.
Kann ich.
Gehe ich von aus.
Muss ich laufen oder kann ich das im Stehen machen?
Also je nachdem, wenn du richtig gut bist, dann kannst du im Stehen machen.
Ja, kann ich das im Stehen machen.
Nein, die beiden Tests musst du dann machen und dann geht's an die Paukerei.
Und die wollen einmal sehen, dass ich ein bisschen was am Ball kann. Aber das ist ja jetzt, also viermal hochhalten?
Ich hatte das Glück, in Anführungsstrichen, dass ich den Praxisteil nicht machen musste, da ich damals noch oder kurz davor noch Oberliga gespielt habe.
Ja, aber wenn du mich jetzt einmal einwechselst in der Oberliga, ne? In der letzten Minute beim Spielstand von 4:0, dann habe ich das doch.
Zum damaligen Zeitpunkt hätte das reichen können, ja.
Reicht das heute auch noch?
Das weiß ich leider nicht.
Ich bin ja Hacker, ich versuche ja immer solche Sachen so hinzukriegen ohne.
Ja, Mitglied bist du schon mal, musst du noch einen Passantrag unterschreiben.
Mein großer Traum ist ja Team C, ne? Team 3 für Leute wie mich. So.
Okay.
Gibt es auch schon ein paar ambitionierte Hobbykicker, die auch Bock haben, aber ohne Ligabetrieb. So. Das ist zu viel Stress und zu viel Verantwortung. Aber ich habe echt Bock, mal immer wieder gegen die Murmel zu treten. Habe ich letztens gemacht und nach, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, das war einfach, das ist einfach geil. Also, Also länger als 2 Minuten halte ich eh nicht durch, ne? Also es reicht nochmal so, Trainer, um mich jetzt mal anzubieten, jetzt mal ernsthaft, so es reicht nochmal vorne einen umzuhauen und da stehe ich dir natürlich gern zur Verfügung.
Ja, da bist du mir sofort sympathisch. Ja.
Ich bin mehr so Team Blutgrätsche.
Ja, ist super. War ich früher auch.
Nur ohne Grätsche. Also,
okay. Aber mit viel Blut, oder?
Mehr so abprallen. So im Weg stehen und abprallen lassen.
Solche Leute brauchst du auch.
Absolut. Wie ist so dein Kader jetzt in Team A?
Ja, wir haben ja, du hast es ja angesprochen letztes Jahr, diesen radikalen Umbruch, in Anführungsstrichen muss man wirklich so sagen, dass wir gesagt haben, wir fahren das Bilbao-Konzept, für die es nicht wissen, viele aus der Region, die beim TuS Haltern entweder in der Jugend gespielt haben oder aber in Haltern wohnen oder Familienhaltern haben.
Bis wohin geht das, wenn der Urgroßvater Halteraner oder Halterner ist? Den Unterschied habe ich noch nicht herausgefunden.
Ja, mein Spruch ist, ich frage dann immer, wenn ich mich mit Spielern treffe, die interessant für uns sind, frage ich immer, ob sie irgendwie auch vielleicht eine Karnickelzucht in Haltern hatten oder das ist dann immer so ein bisschen der Spruch, um reinzukommen. Nein, der Kader ist halt gemischt, ne? Mit gestandenen Spielern, die wirklich schon Regionalliga gespielt haben.
Bundesliga sogar schon.
Mit Noah Kurzowski auch Bundesliga gespielt haben. Der aber auch aus Haltern kommt und in Haltern wohnt, deswegen passt der perfekt, muss man so sagen.
Und der ist der Schönste.
Und der ist, ja gut, das musst du beurteilen. Ich bin jetzt hier nur der Trainer für.
Ich finde das der Schönste. Da gibt sich so viel Mühe, das muss auch mal einer wertschätzen. Also, Quatsch, Noah, ganz netter Kerl. Ne? Also, super. Jetzt nicht, dass er, also wirklich ganz, ganz toller Typ, der hat mir schon ein paar Sachen, ich habe neben dem zugeraucht, so, hatte mir fast ein bisschen leid und konnte mir aber so Sachen über Fußball erklären. Ja, also
vielleicht nur deswegen.
Es waren nur Zigaretten.
Ach so, okay.
Kein Trainer, kein Stress.
dann ist gut.
Wenn Sportler neben mir sitzen, dann keine Sportzigaretten.
Okay, alles klar. Nein, und zum Kader gehören aber auch noch, muss man sagen, viele Urhalterner, die wirklich in der Bezirksliga dort, in der zweiten Mannschaft, seit Jahren spielen, wie Tobi Becker, wie Patrick Brinkhardt, die jetzt die Chance nochmal haben, halt Oberliga zu spielen. Und da haben wir eine ganz gute Mischung hinbekommen. Der Vorteil für mich als Trainer ist, ich habe die komplette Rückendeckung des Vereins und kann dann wirklich die Spieler auch einsetzen.
Das glauben Trainer immer.
Dann wird's immer gefährlich, wenn, genau. Nein, deswegen, also wir haben wirklich ein ganz großes Gefälle von Bundesliga bis wirklich U19 Landesliga.
Und die Idee ist, dass jetzt bei euch in Team A 75% haben Leute mit Halternvergangenheit?
Genau,
so.
Genau. Also 50% im ersten Jahr haben wir aber schon im ersten Jahr auf 78% hinbekommen.
Und im zweiten Jahr sollten es auch 75 sein,
Minimum
oder?
75, ja.
Dann seid ihr ja jetzt im Soll.
Wir sind im Soll, ja.
Und jetzt hast du dich natürlich auch auf dieses Konzept eingelassen und so, also kann ich, glaube ich, dass du ein Fan davon bist.
Ich bin Fan davon, mit jungen Leuten zu arbeiten, die Lust haben oder denen ich helfen kann, im ambitionierten Amateurbereich noch weiterzukommen. Ich glaube, dass so ein Konzept ja nicht nur für den Verein oder für die erste Mannschaft da ist, sondern für Team B auch und gerade die Jugend, weil wenn ich sag mal so, es gibt viele im Jugendleistungszentrum, die es vielleicht nicht schaffen, auf Schalke, in Dortmund, die vielleicht hier aus dem Umkreis kommen, die wissen einfach, wenn ich in der U19 oder in der U17 beim TuS Haltern durchlaufe, gehöre ich zum Konzept und habe ganz große Chancen in der ersten Mannschaft in der Oberliga oder aber auch in Team B in der Landesliga. Da muss man auch sagen, im Kreis Recklinghausen oder hier im Umkreis gibt es keine Mannschaft oder keinen Verein, wo die erste Oberliga spielt und die zweite Mannschaft halt Landesliga. Ja, es ist ganz oft so, dass das Vereine es nicht oder dass es nicht schaffen, wirklich die zweite Mannschaft, ich sag jetzt mal, über der Kreisliga oder Kreisklasse hinaus zu halten. Und da können wir halt ein ganz breites Spektrum bieten, um junge Spieler an den Seniorenbereich heranzuführen. So.
Und dann wäre ja im Grunde, also wenn ich es richtig verstehe, wäre es eigentlich cool für einen jungen Spieler, so in der U15, sag ich mal, beim TuS zu spielen.
Genau.
Und dann vielleicht den Schritt in so ein Leistungszentrum zu wagen, wenn sich das ergibt. Ist das ein realistischer Sprung oder
ja, es ist, nee, Kokolores nicht. Es wird den einen oder anderen Spieler geben, aber U15 ist teilweise schon sehr spät. Ja, schon sehr spät, muss man sagen. Das Scouting der Bundesliga-Vereine fängt schon deutlich früher an.
Na, Wesig, mein Junge, war bei in der U15 Schalke-Training und Dortmund-Training, Probetraining und spielt jetzt bei VfL Bochum und ich hoffe, dass dass den Corona jetzt nicht weggrätscht, ne? Das ist für viele ein Problem.
Ja, gerade für junge Spieler ist das natürlich.
Ihr dürft gerade nicht trainieren, ne?
Nein.
Wie betreust du die? Wie viele Männer sind in deinem Kader?
In meinem
sind
Kader,
auch Frauen dabei?
Nee, Frauen, ja, Physio.
Ah ja, gut.
Physio, ja.
Physianerin,
genau. Und Physianer. Ja, klar, über die heutige Kommunikationsmöglichkeiten. Ich meine, die kennen wir alle. WhatsApp, Zoom-Meeting. Die Jungs haben Laufpläne bekommen. Die haben Workouts bekommen für zu Hause. Wir bieten einmal in der Woche ein Zoom-Training an. Aber was natürlich absolut kein Mannschaftstraining ersetzt. Da sprechen wir über Trainingseinheiten auf dem Platz. Bullshit labern. Vor und nach dem Training, was einfach dazugehört und das fehlt schon sehr.
In so einer Oberligamannschaft, ne?
Ja.
Trinkt man da Bier nach dem Training?
Nur.
Nee, ernsthafte Frage.
Ja, natürlich.
Also ich habe 10 Jahre Handball gespielt und da war so also quasi schon Bier vorm Training getrunken. Also.
Okay, das jetzt nicht. Also ich will es vielleicht bei dem einen oder anderen nicht ausschließen, dass es schon mal vorgekommen ist. Nein. Nein, das gehört einfach dazu, das Bierchen danach, nach dem Spiel auch zusammenzusitzen. Es ist für viele ein Ausgleich. Ne? Also du hast ja in so einer Seniorenmannschaft, hast du ja vom 18-Jährigen bis, ich sag mal, 34-Jährigen Familienpapa, ja. Die sind alle einfach mal froh, von zu Hause raus abzuschalten, Mist zu labern mit den anderen und da gehört einfach das kühle Blonde einfach dazu.
Und aber Bierchen nach dem Training in der Regionalliga ist, also wo hört das auf mit Bierchen nach dem Training?
Ich glaube, das hört nicht auf.
Naja, ich hoffe, die über den Verein, über den wir uns gleich noch unterhalten, unseren Lieblingsverein, unseren wirklichen Lieblingsverein, ja. da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie sich mittags um 12, die trainieren ja immer um 10 oder so.
Ja, okay, das mag sein, aber ich finde schon auch im Profibereich, auch wenn ich nie Profi war, aber ich finde so nach den Spielen und so ist da überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ich meine, man wird ja immer so ein bisschen in so eine Ecke gestellt, dass Sportler nicht rauchen und kein Bier trinken und keinen Spaß haben.
Eines der schönsten Profifußballbilder, die ich kenne, ist Kevin Prinz Boateng bei der Dopingprobe in Köln mit Flasche Bier und Kippe.
Ja, also ich meine, das sind auch nur Menschen, ne? Auch,
das vergessen wir alle.
Das vergessen wir alle, genau. Und deswegen, ich finde da nichts Verwerfliches dran und so, gerade bei uns in der Oberliga sprechen wir von Amateurfußball und da kannst du den Jungs auch nichts verbieten.
Nee, genau. Wird Geld gezahlt in der Oberliga?
In der Oberliga gibt es eine Aufwandsentschädigung, ja. Bei dem einen Verein mehr, bei dem anderen halt ein bisschen weniger.
Was ist so der dickste Fisch in der Oberliga gerade als Verein?
Das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube schon, dass bei uns in der Oberliga, dass Meinertshagen sehr gut aufgestellt ist mit Nuri Schein im Hintergrund. Ich glaube, die sind sehr, sehr ordentlich aufgestellt, um da mal einen Verein zu nennen, wo ich glaube, dass die ja schon mit am besten aufgestellt sind, ja.
Und
finanziell gesehen. Wobei Kahn Marienborn unterschätzt man so ein bisschen. Da ist auch so ein Großsponsor hinter. Ja, da sind schon einige Vereine.
Was beim TuS ja so toll ist, dass der im Rahmen der Möglichkeiten überprofessionell geführt wird, ne? Also das ist so, das ist ein Amateursportverein, der aber mit den Leuten, die da involviert sind, einfach da steckt einfach noch was drin. Also da ist jetzt nicht klar, dann steigen wir halt in die 6., 7. oder 8. Liga ab, sondern was ist so die Perspektive? Also Oberliga ist jetzt wahrscheinlich erstmal dieses Jahr mit dem neuen Konzept und dass sich das erstmal alles einruckelt und so, ist wahrscheinlich die Klasse halten.
Ja, genau, Klasse halten ist das Hauptziel. Gilt nicht nur für Team A, sondern auch für Team B. wie gesagt, wir sind letztes Jahr in die Landesliga erst aufgestiegen, sind da auch Neuling, spielen da auch mit ganz, ganz vielen jungen Leuten, die das richtig gut machen, die da auf einem guten Weg sind, die Klasse zu halten. So hältst du in Anführungsstrichen das Ding am Laufen, ne? Also wie gesagt, als Seniorenmannschaft hier im Kreis Recklinghausen oder in Westfalen Oberliga- und Landesliga-Fußball anbieten zu können, das ist schon ordentlich. Und da versuchen wir natürlich weiter dran anzuknüpfen.
Wie viel Aufwand ist das für dich in der Woche, so eine Männermannschaft zu führen? In Stunden kann man das wahrscheinlich nicht messen, oder?
Ja, es ist schwierig, in Stunden zu messen. Du hast 3 bis 4 Mal die Woche Training. So zum Training gehört aber auch noch eine Planung, eine Absprache mit deinem Trainerteam. Du bist im Amateurbereich, hast du mit Absagen zu tun, wo du das Training neu planen musst. Du sprichst viel mit den Spielern, jetzt auch vielleicht nicht nur über Fußball, sondern auch über andere Sachen. Dann hast du die Gegneranalyse, wenn du es vernünftig machen willst.
Kannst du das über Video machen oder musst du da hinfahren?
Nee, das kannst du in der Oberliga. Ganz, ganz viele Mannschaften siehst du online.
Okay.
So, und da guckst du dir dann halt die Spiele an, schneidest da was raus oder notierst dir was. Also da kommen schon ordentlich Stunden zusammen.
Und du bist ja Trainer, so, das ist, unterschätzt man ja immer, also wenn man jetzt kein Trainer ist, aber durch meinen Gastauftritt am Theater ist so der Trainer so ein bisschen so vergleichbar mit der Regisseurin und ich bin unglaublich beeindruckt davon, wie viel meine Regisseurin gleichzeitig im Grunde jonglieren muss. Also das ist so, ich habe das, also musste ich auch erstmal lernen und wahrnehmen, aber du bist ja irgendwie, du bist ja Trainer, harter Hund, Kopfstreichler, Psychologe, Sozialarbeiter, also wie viele Rollen hast du so als Trainer?
Ja, ich glaube ganz, ganz viele Rollen. Also du schlüpfst wirklich von, ich sag mal so sonntags dem Trainer auf dem Platz, vorm Spiel bist du Motivator, du bist im Spiel Motivator, du bist in der Halbzeit auch Motivator, du musst, wie du schon sagst, auch gleichzeitig ein harter Hund sein, du musst nach dem Spiel runterfahren, die richtigen Worte finden, du hast montags schon wieder das Training, wo du mit der Mannschaft über das Spiel sprichst, und dann nochmal dieses breite Spektrum, was du hast, von wirklich U19 bis zum 34-Jährigen, wo der eine sensibler ist als der andere, du musst die Jungs erstmal kennenlernen, ich glaube hauptsächlich bist du ja so Sozialarbeiter oder Psychologe, weil ich glaube, ganz wichtig ist die Menschlichkeit, das darf man halt einfach nicht vergessen.
Und fühlst du dich als Teil des Teams oder bist du der Kopf der Mannschaft? Also wie ist so dein, also bist du, gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Modelle von unterschiedlichen Typen, so jetzt, wie ich dich so kenne, bist du jetzt nicht der Oberchef, also du kommst mir jetzt nicht als der Oberchef daher, ohne jetzt dir, eher so der Freund und der einen selber weiterbringen will zusammen, aber nicht der, also wenn du sagst jetzt mal 10 Liegestützen, ist das ja eher, also kommt das ja nicht aus dieser Felix-Magath-Führungsmöglichkeit, sondern eher, ja, also wie interpretierst du die Rolle oder wie, na, interpretieren ist schon ein scheiß Wort, weil du bist ja so, wie du bist. Also.
Genau, also ich finde, du musst eine Balance finden, einfach, wie du schon sagst, zwischen mal auch mal einer Strafe, ganz klar, weil du ja auch von den Jungs viel forderst, aber die können das halt oder die rufen es halt auch nur ab, wenn die merken, du bist authentisch, du hast auch eine gewisse Menschlichkeit, deswegen, das ist, wenn du die Jungs kennst, ist es ein bisschen einfacher, aber ich sehe mich eher als Teil vom Team, weil ich finde einfach, du brauchst die Jungs und die Jungs brauchen dich, damit meine ich auch das Trainerteam, ne, oder auch die Physios oder der Platzwart, so wir sind alle einfach ein Team,
ja, genau.
So, und wenn das funktioniert, dann kannst du erfolgreich sein, wenn es da ein paar Teile gibt, die nicht funktionieren, dann wird's halt schon schwieriger, gar keine Frage. Und ich finde, gerade in nach so einem Umbruch, wo keiner genau weiß, wie ist die Qualität des Kaders, wie geht's weiter, funktioniert das alles überhaupt, gerade dann musst du als Team funktionieren. Weil da wird's auch mal holprige Phasen geben. So, und das kannst du, wenn du, ich sag mal so, der Kopf oder wenn du dich als Kopf siehst und meinst, was du sagst, ist Gesetz, dann kriegst du ein Problem als Trainer, glaube ich.
Ja, es kommt darauf an, so, also wenn du jetzt schon 3-mal die Champions League geholt hast, dann hast du ja noch ein ganz anderes Standing und kannst natürlich auch einen anderen, ja, aber das ist so alles alte Schule, das ist irgendwie so ein Management aus den 90ern, was ja irgendwie viele noch so kennen und heute ist ja Management eher, ich bin der Chef und hab recht, sondern heute ist ja Management eher so zusammen. So, wie können wir es jetzt zusammen nach vorne bringen?
Und, genau, und so sehe ich mich auch und ich finde auch immer, ich bin noch ein relativ junger Trainer, der auch noch lernen muss. Und ich habe den Jungs auch von Anfang an gesagt, ich muss Entscheidungen treffen, ob die mal richtig sind, weiß man meist erst hinterher. Ich hole die Jungs auch oft mit ins Boot. So, im Endeffekt nochmal muss ich entscheiden, aber ich bin jetzt nicht der, der über allem steht.
Wenn ich dir jetzt sage, in 10 Jahren kannst du Trainer von Schalke 04 werden, fänd's egal?
Klar.
Was musst du dafür alles machen, dass du in 10 Jahren Trainer von Schalke 04 werden kannst?
Erstmal ein paar Lizenzen noch.
Ja, zwei. Ne?
Aber zwei, also, ja, hast, ja, den Fußballlehrer, ne? Den gibt's ja, den muss ja auch noch.
Ja, machen, den, ne? Fußballlehrer, den drucke ich dir aus.
Ja, okay.
Da,
ja,
ja, nee, okay. Die Frage ist ja, kannst du das überhaupt schaffen? Also bei dir ist ja noch so lustig, du hast im Pütt gearbeitet unter Tage, ne?
Genau, ich bin Industriemechaniker. Ja.
Industriemechaniker und dann im Rahmen der, dann haben sie ja alle Pütt-Leute irgendwie umschulen wollen zu irgendwas. Bist du, was bist du jetzt?
Ich bin jetzt pädagogischer Mitarbeiter bei der Caritas.
Ja, so, schön, dass du bei mir zu Hause bist. Auf so einen habe ich gewartet. So, jetzt bist du also vom Püttmann zum pädagogischen Mitarbeiter bei der Caritas und das alleine ist schon irgendwie so ein total krasser Weg. Und jetzt ist ja die Frage, wie könntest du jetzt, also ich weiß ja gar nicht, ob du Ambitionen hast, ob selbst wenn du die hättest, ist das möglich, dass du jetzt irgendwie Zweitligatrainer werden könntest? Im Grunde?
Also ich, wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, hätte ich nie gedacht, dass ich mal in der Oberliga trainiere. Also vor allem nicht den TuS Haltern.
Wie alt bist du eigentlich?
34.
Ja.
Und deswegen im Fußball, das geht ganz schnell nach oben. Also auch im Amateurbereich. Das geht aber auch ganz schnell wieder bergab. Und ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst sein. Und jetzt Ambition, also wenn es irgendwann mal die Möglichkeit geben sollte, ja klar, also es ist doch das Geilste auf der Welt, wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst.
Nee, das ist mir passiert und das war eine scheiß Idee, ehrlich gesagt.
Okay.
Weil wenn du dein Hobby zum Beruf machst, das ist ganz vielen so ergangen, habe mit ganz vielen darüber gesprochen. Das ist auch der Grund, warum ich so einen fetten Burnout gerast bin, ist, du hast dann kein Hobby mehr.
Okay.
Also wenn du dein Hobby zum Beruf machst, fehlt dir ein Hobby. Also du musst das ganz bewusst machen und wissen, das ist dann auf einmal Job. Das machst du zum Geld verdienen und dann ist das kein Hobby mehr, weil da ist Druck hinter, Pflicht, Verantwortung und nicht mehr nur für Spaß. Der Schalke-Podcast, das ist ein Hobby. So, den kann ich machen, den kann ich sein lassen, das ist ein Hobby, aber weil ich damit kein Geld verdiene. Noch nicht. Nee.
Also muss ich jetzt gleich nichts bezahlen, wenn ich hier
doch. Das wäre geil, Gäste. Wenn sie bei mir im Wohnzimmer. Ja, machen wir einfach, sagen wir 500 Euro für das erste Mal.
Kannst so. Du wechseln?
Klar. Fußballsprüche. wie viele gehören zu deinem Staff?
Wir haben ein Trainerteam mit Kevin Lehmann, mit Thorsten Kornmeier, mit Olli Bautz. Das sind so meine drei festen Ansprechpartner, die ich dabei habe. Dann haben wir mit zwei Physios. Ich sehe mich aber auch als Teammitglied von Team B. Da gibt's auch noch zwei Trainer, weil ich glaube, wenn du so ein Projekt machst, dann geht's nur zusammen mit allem. Also mit U19, aber zum festen Staff am Spieltag gehören die drei, die ich am Anfang aufgezählt habe.
Und habt ihr so eine Art systematischen Austausch, dass ihr euch einmal im Monat trefft und irgendwie
Meinst du jetzt zu Corona-Zeiten oder allgemein, wenn der Spielbetrieb
jetzt mal
läuft?
Also jetzt mal außerhalb von Corona, ich will sowieso nicht die ganze Zeit über Corona
sprechen.
Da sind
wir eigentlich tagtäglich im Austausch. Also wirklich von Trainingsplanung über, nochmal, wir gehen ja alle auch einen Beruf nach und ja, das eben. Machst du dann halt irgendwie, versuchst es zwischendurch. Ja. Also wir versuchen es schon so professionell wie möglich zu machen, aber auch den Spaß dabei halt nicht vergessen.
Und du hast aber eine volle Stelle.
Ich habe bei der Caritas eine volle Stelle, ja.
Und krass. Also, aber sie ja selbst Trainer im Amateursport, das ist ja mindestens auch, also 30 Stunden mindestens die Woche, eher mehr. Also, das ist ja, und 30 Stunden die Woche, muss ja auch mal sagen, heißt 6 Tage à 5 Stunden. Und
genau. So, ich habe ja eigentlich auch noch das Thema der Wochenendarbeit bei der Caritas halt auch. Da habe ich zum Glück ganz, ganz nette Arbeitskollegen, die mir da den Sonntag frei halten. Also ohne das wäre das halt auch nicht möglich.
Lass mal jetzt so ein bisschen die Spur zur Richtung Profifußball kommen. Also was ist für dich die kurze Anpfiffszeit für Amateursport?
Ja, ich finde, also ich kenne Samstag 15.30 Uhr seit klein auf und
ja, es, also irgendwie ist auch so, also wir werden das Problem auch nicht lösen, weil das Problem, je nachdem von welcher Seite man das Problem betrachtet, gibt es irgendwie keine perfekte Lösung. Nö. Aber ich finde so, diese Sonntagsspiele sind so, ist ja ganz nett, aber lustiger ist ja samstags 18 Uhr, Spiel ist zu Ende, alle haben noch Zeit, sich einen reinzuhauen und so, also so lockere Partyatmosphäre alles kann, nichts muss.
Yeah.
Und das funktioniert jetzt leider in der Oberliga nicht mehr, ne? Sondern das ist sonntags nachmittags ein Sonntagsbierchen, aber dann müssen auch alle irgendwie nach Hause Tatort gucken und montags wieder auf Maloche.
Das ist leider oft so, ja.
Und das ist so, aber
also wie gesagt, Profi kenne ich von klein auf, samstags 15:30.
Aber welche Anpfiffzeit findest du für den ambitionierten Amateursport cool?
Ja, ist halt schwierig zu sagen, ne? Aber ich finde so sonntags 14 Uhr, 13 Uhr ist schon okay, ne? Also ich als U19-Trainer war es sonntags um 11. Das war dann zwar früh aufstehen, wenn du relativ hoch trainierst, aber du hast halt den kompletten Sonntag noch für dich gehabt. Jetzt ist es halt so in der Oberliga, dann fährst du auch schon mal mit dem Bus mal 2 Stunden. Du bist also von morgens bis abends halt unterwegs.
Ja, ja. Und das ist so. Hast du, sorry, jetzt noch, leider nochmal zurück, aber das ist ich als Meister des strukturierten Podcasts nochmal. Hast du so Mediationsgespräche oder Mediationsgespräche ist das falsche Wort, so Supervision, das kennst du wahrscheinlich von der Arbeit sowas und hast du das aber auch in deiner Trainerwelt irgendwie integriert oder hast du so coolen Austausch mit anderen Trainern? Also es geht ja darum, auch so Erfahrungsaustausch, so hier ist irgendwie ein Problem in der zwischenmenschlichen Gruppendynamik, hochkomplex, ja, also nicht zu unterschätzen. Wo holst du dir da dein Feedback? Klappt das alles im Verein selber oder also?
Also bisher muss ich sagen, ich tausche mich mit ehemaligen Mitspielern aus, die auch Trainer sind, auch im ambitionierten Amateurbereich. Da
Kollegen
schon,
von dir.
Kollegen schon, auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, war es mir wichtig, bei der Übernahme der Oberligamannschaft, dass ich ein erfahrenes Trainerteam um mich herum habe mit Thorsten Kornmeier und Olli Bautz, die das seit Jahren schon machen.
Okay.
Aber so hilft mir natürlich auch die soziale Arbeit, die ich mache, Thema Menschenführung etc., hilft mir dabei natürlich sehr. Und weil ich jetzt auch als Spieler noch nicht so lange raus bin. So, du überlegst ja, oder ich persönlich als Trainer überlege immer in dem Moment, wo es vielleicht knifflig wird, was würde ich jetzt als Spieler fühlen oder denken oder wie möchte ich jetzt behandelt werden? So, und ich glaube, da hilft es schon, wenn du in dem Bereich auch selber gespielt hast.
Muss man mehr streicheln oder mehr treten?
Das ist die Mischung, glaube ich.
Bei jedem die Mischung? Oder?
Nee, bei dem einen musst du mehr streicheln. Es gibt ganz, ganz sensible Spieler.
Ja,
mit denen musst du halt anders sprechen. So doof das klingen mag, auch wenn man, wenn man vielleicht sich damit nicht so beschäftigt, wo man sagt, ja, ist doch nur Amateurfußball.
Nee.
Aber da gibt es auch ganz, ganz sensible Wesen, die du halt mal ein bisschen mehr streicheln musst. Ich finde, du musst immer allgemein viel kommunizieren und vielleicht sogar mit denen, die vielleicht nicht so am Zug sind, vielleicht sogar mit denen ein bisschen mehr kommunizieren. Weil es ist automatisch im Unterbewusstsein so, wenn du nicht spielst sonntags? Ja, genau, dann fühlst du dich vielleicht ein bisschen nicht gebraucht, sag ich jetzt mal. Und ich finde einfach, das ist ein Mannschaftssport, du hast eine Saison, die ist relativ lang und da brauchst du einfach jeden. Und ich finde, gerade dann musst du vielleicht mit den Leuten kommunizieren, die sich nicht so gebraucht fühlen.
Das ist der Unterschied zwischen Selbstwert und Selbstbewusstsein. Ne? Selbstbewusstsein kriegst du alleine hin, aber der Selbstwert, der wird dir verliehen von anderen. Also
genau.
Das, da bist du der in diesem Kontext, der in der Lage ist, das zu geben.
Genau, so. Du musst dich halt, um Leistung abzurufen, musst du dich wohlfühlen.
Wollen, du musst Leistung abdingsen wollen. So.
Genau.
Norbert Elgert, ein Vorbild für dich?
Absolut.
Und Noah, der auch früher oder später hier in diesem Podcast landen wird, das ist irgendwie so ein Timing-Problem.
Ach, deswegen hast du gesagt, das ist der Schönste.
Ja, klar, nee. Es ist so, ich mag den total und aber ich sehe immer aus wie der letzte Penner und Noah sieht immer gestriegelt aus, also Fußballer halt, weißt du, also der kennt das ja aus, hat bei Nürnberg in der ersten Mannschaft irgendwie gespielt und so, stimmt doch, oder?
Ja.
Und also der kennt das ja.
Der ist von Beruf aus schön.
Der ist von Beruf aus einfach schön, ja. Aber der ist auch so klein. Also weißt du, da musst du halt schön sein. Ich bin riesengroß, da kann ich auch hässlich sein, kein Problem.
Wieso hattest du jetzt gesagt, auch so klein? Worauf war das jetzt bezogen?
Der ist ja auch so klein wie Icke Hessler.
Ach so, okay. Muss man ja.
Nee, Ossi, du bist ein Riesentyp.
Ja,
ist Schalke, Ossi. So, sollen wir den Podcast an der Stelle beenden?
Ich habe gerade einen Rauschen auf.
Schalke. Kennen Sie Schalke? Das war mal ein ambitionierter Club, hat mal in der Champions League gespielt, ist aber von merkwürdigen Führungspersönlichkeiten in wahrsten Sinne des Wortes auf allen Ebenen ruiniert worden. Kommunikativ, sportlich, finanziell ein Desaster. Also wirklich, also komplett im Arsch.
Das hast du schön ausgedrückt.
Ja, danke.
Das hast du wirklich schön ausgedrückt. Ja, den Verein kenne ich durchaus. Ja, den kenne ich auch schon ein bisschen länger. Kann mich sogar noch an meinen ersten Stadionbesuch erinnern.
Wer nicht?
Und da muss ich sagen, mein Papa war Fan von der anderen Mannschaft, von Lüdenscheid. Und deswegen rechne ich ihm hoch an, dass er mit mir ins Parkstadion gegangen ist.
Mein erstes Schalke-Spiel war 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ich glaube 93 oder 94, vergesse ich immer. Und mit diesem Spiel waren wir nicht mehr auf dem Abstiegsplatz und haben dann auch in dem Jahr die Saison, also sind da nicht abgestiegen. Und das erinnert mich total viel an meine Schalke-Anfangszeit. Also meine Schalke-Anfangszeit war im Grunde genau die gleiche Situation, die wir heute haben. Nur nicht im Millionenspiel, im Milliardenspiel Bundesliga, sondern damals nur noch im Millionchenspiel.
Millionchen, genau.
Und wie?
Also tatsächlich war ich auch in der Saison 93, 94 das erste Mal im Parkstadion gegen Bayern München.
Natürlich. Oh.
1:1.
Oh.
Ich glaube, Torschütze für Bayern war Christian Nerlinger und Juri Mulder glich in der 87. aus. Das war mein erstes Spiel.
Juri Mulder, mega Auftritt bei Sky die Tage. Als er gefragt wurde, ob er nicht eine Funktion bei Schalke 04 übernehmen könnte, hat er erstmal gesagt, ja, da kann ich ja das von Clemens machen. Und ja, finde ich auch.
Ja.
Also ganz viel von der heutigen Situation ist erinnert mich an meine Schalke-Anfangszeit, nur dass ich Kind war, ja. Und ich weiß noch, wie ich meine Mutter angeschrien habe, sie soll das Radio ausmachen, weil auf Radio im Schalippe es hieß, Schalke, Lizenzprobleme, bla 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 und so. Also diesen ganze, ich habe so echt so latenten Flashback. So.
Darf ich fragen, wie alt warst du da? 93, 94?
Ich war schon länger Schalke-Fan, aber ich habe das ja alles nicht so richtig gecheckt. 93, 94 war ich 10.
Okay, weil ich muss dazu sagen, ich war 8, 7, 8, ja. Ich habe dieses Drumherum, habe ich da noch gar nicht wahrgenommen. Also, so wie du jetzt davon berichtest, das habe ich da damals noch gar nicht wahrgenommen. Für mich war es einfach Parkstadion, ein Riesenerlebnis, ne? Dann gegen Bayern das erste Spiel. Deswegen kann ich die Situation von damals jetzt nicht beurteilen so richtig.
Ich glaube, es war 94, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich gucke das jedes Mal nach. In meiner Erinnerung haben wir auch 3:1 gewonnen und dann habe ich so festgestellt, gibt gar kein Spiel Schalke gegen Gladbach, was 3:1 ausgegangen ist. Und dann dachte ich so, was ist das denn hier? Keine Ahnung, ich guck mal gerade, während der Ossi am Bier nuckelt, welches Spiel das gewesen sein könnte. Ich hab's gleich. Ja, es war der 22. Spieltag und es ging auch nicht 2:0 aus, sondern 2:1. Echt eine Pflaume, ey. Und Torschützen waren Ingo Anderbrügge, Thomas Linke und Peter Senscheid. Aber das sind so Details, das kann ich mir einfach nie merken. Ist auch, welche noch tausendmal falsch machen. Da war ich 10. Ja, war ich gerade in der 5. Klasse. Und das war auch die Zeit, wo Borussia Dortmund zweimal hintereinander deutscher Meister geworden ist. Ne? Also bist du in Bottrop aufgesammt. Ne? Und die ganze Klasse Dortmund-Fans, nur ich nicht, ne? Also die ganze Klasse, ja, Dortmund-Fans.
Ist so geil.
Ich wurde schon früher nicht geliebt.
Ja,
also,
aber ich habe es als Spieler immer geliebt, nicht geliebt zu werden.
Wir sind Schalker, keiner mag uns, scheißegal.
So sieht's aus.
Ja, ist ja auch geil. Ich kann auch diese Oliver Kahn, so, es gibt nichts Geileres, als wenn ich ins Stadion reinlaufe und alle hassen mich.
Ja,
also,
super.
Und aber die Frage aller Fragen ist, wie kommen wir aus der Scheiße raus?
Tja, das ist eine gute Frage.
Nein, also du hast Ahnung von Sport, ich ja nicht.
Das Problem ist ja, es liegt ja nicht nur am Sport, ne? Also es ist ja einfach, du bist ja in allen Bereichen, muss man ja wirklich sagen, gibst du ja ein katastrophales Bild ab.
Aber so fundamental.
Aber also, total. Also,
man weiß nicht, wo man anfangen soll.
Nee, weiß man wirklich nicht. Ja. Also jedes Fettnäpfchen hast du ja mit Anlauf zweimal oder bist du mit Anlauf zweimal reingesprungen.
Und sie machen es immer noch weiter, ne? Also sie verarschen einen, wo sie können. Sie nehmen einen überhaupt nicht ernst. Ich habe so ungefähr Ende November, also ich habe die letzten 2 Monate des letzten Jahres damit verbracht, quasi 8 Stunden am Tag mit irgendwelchen Leuten über Schalke 04 zu telefonieren, weil ich mir einfach, ich hatte so die Fresse voll, ich habe den Giftschrank so voll, dass ich alleine die Geschäftsstelle anzünden könnte, ne? Und dann kommst du aber irgendwann auf die Idee so, das kann nicht der Weg sein. Also wenn ich die Geschäftsstelle jetzt da anzünde, mit dem Wissen, was ich gerade habe, believe it or not, so, mir egal, aber dann kannst du jetzt da reingehen, da 10 Molotow-Cocktails reinwerfen, also kommunikativ, ja.
Jetzt ja, nicht, ja, ich, so, nee, nee, ich
verstehe. Ja, du verstehst, dass die Leute denken dann wieder, so. Ja, ja. Und dann hat mir ein sehr schlauer Mann, ehemaliges Aufsichtsratsmitglied, so gesagt, so, ey Pippo, und dann habe ich einfach überlegt, wie kann ich helfen? Und dieser Moment war für mich so wichtig, weil ich dann aus dieser, alles scheiße, nur Arschlöcher, ey, die machen meinen Verein kaputt. Ich habe manchmal echt hier gesitzen und geheult. Also das ist kein Scherz, so wie so ein kleiner Junge. So, also weil das so mein innerstes Kind so triggert und ich das unerträglich finde, wie die mit meinem Verein umgehen. Und mit meinem Verein meine ich unser aller Verein. Also ja. Diese Arschlöcher. Und dann habe ich telefoniert. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, wir müssen irgendwie in so einen systematischen Austausch kommen. Und meine Idee war, zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Markus Tönz einen runden Tisch zu initiieren. Und die Idee habe ich schon total lange. Es geht einfach darum, mit unterschiedlichen Perspektiven auf Schalke 04 zu gucken, weil im Aufsichtsrat sind nur alte weiße Männer. Und das ist natürlich ein Begriff, den alte weiße Männer nicht gut finden, weil, aber es ist so. Da gibt es keine Diversität. Es gibt irgendwie nur eine, ich weiß auch gar nicht, welchen Blick die auf Schalke haben. Also irgendwie den Lackschuh, Anzug, Funktionärs, was weiß ich, Blick so. Und das ist sicherlich auch ein valider Blick, aber nicht nur. Da fehlen auch andere Blicke. Genau. Und dann habe ich zweimal mit Dr. Jens Buchter telefoniert und der hat mich verarscht. Also der hat mich echt am langen Arm verhungern lassen. Und dann hatte Markus Tönz nicht mehr die Eier in der Hose, das noch weiter durchzuziehen und hat den runden Tisch abgesagt, wofür ich war schon lange nicht mehr so sauer auf jemanden. Ich bin oft sauer auf jemanden, aber einen Tag später denke ich mir dann, ja, also was weiß ich kann schon irgendwie verstehen, aber also bei Markus Tönz ist mir echt da platzt mir echt der Arsch, wenn ich, also unfassbar. Und weil mir da der Arsch geplatzt ist, habe ich dann taktisch nicht so clevere Schachzüge gemacht, die sind mir passiert, diese Fehler, aber ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung. Also meiner Meinung nach muss Alexander Jobst da verschwinden, Jochen Schneider sowieso, aber um Sport kümmern sich ja alle.
Ja.
Und ich habe mittlerweile, ich sage immer, ich habe keine Ahnung vom Fußball, das ist natürlich gelogen, aber ich denke mir dann immer so, wenn ihr euch alle um Sport kümmert, muss es auch irgendwie Leute geben, die sich mal nicht um Sport kümmern, die sich mal überlegen, was ist hier Kommunikation, was ist Vereinskultur, also Schalke hat eine Unternehmenskommunikation. Entschuldigung mal bitte, wir brauchen keine Unternehmenskommunikation, wir brauchen eine Vereinskommunikation, weil wir ein Verein sind. Wir sind natürlich auch ein Arbeitgeber und tragen unseren Angestellten gegenüber Verantwortung, aber wir sind gerade in der Realität ein Unternehmen, was einen Verein simuliert.
Absolut.
Und das ist der Fehler. So, in Wahrheit sind wir ein Verein, der ein Unternehmen auch sein muss. Ja. Auch sein muss, aber nicht andersrum. Und das kapieren die da nicht. Und wenn ich mit Mitarbeitern der Geschäftsstelle mich unterhalte, dann ist es so krass, dass die einfach eine, also ich habe jetzt 20 Jahre IT-Leben hinter mir und in der IT ist einfach, sind einfach andere, also völlig andere Welten. Also so, also mein Chef hat nicht recht, sondern mein Chef weiß, der hat mich ja nur geholt, weil ich schlauer bin als der, sonst hätte der mich ja nicht geholt und das weiß der. Und so wird da auch mit mir umgegangen. Und auf Schalke ist irgendwie eine Unternehmenskultur, also ich glaube nicht mal, dass da irgendjemand mal über Unternehmenskultur nachgedacht hat, weil in dem Moment, wo du anfängst, darüber nachzudenken, fängst du auch an so also das ist alles scheiße auf der Geschäftsstelle so und das muss sich ändern und mein Versuch war, Experten aus Wirtschaft, der Fanszene zusammen mit Angestellten des Vereins an einen Tisch zu bringen, dass sie sich mal in Austausch kommen. Ja. Also mehr Ziel hatte ich da gar nicht und das ist gescheitert, dank Markus Tönz und da bin ich sehr böse. Frage mich auch, was solche Leute im Bundestag zu suchen haben. Aber das ist wichtig, jetzt gar nicht mit reinziehen in die Nummer. So, was müsste denn jetzt sportlich passieren? Du bist ja Experte für Sport.
Ja, ich glaube, da sind einfach Fehler gemacht worden in Kaderzusammenstellung in der letzten Jahre. Also es ist ja nicht nur, seitdem man verliert, werden Fehler gemacht, sondern die Fehler sind ja oft weit davor. So, und ich glaube, man sagt ja immer, im Erfolgsfall macht man die größten Fehler. Und ich glaube, dass man sich vor einigen Jahren, als man dann doch sportlich erfolgreicher war als jetzt, dass man da so ein bisschen sich besser gesehen hat, als man wirklich war. Und ich glaube auch einfach sehr arrogant gewirtschaftet hat. weil man geglaubt hat, es geht so weiter.
Und es waren immer Wetten. Es waren immer Wetten auf die Zukunft. Wie, daran ist Borussia Dortmund auch vor
genau mein Reden.
15 Jahren
genau,
ungefähr gescheitert.
Genau. Und da haben alle noch rübergeguckt und haben gesagt, ja, das kann uns ja nicht passieren. Wir haben daraus nicht gelernt, wie man jetzt merkt. Wir reden ja von hier über 200 Millionen. Da wird die Corona-Pandemie vorgeschoben. Nur die 200 Millionen, wenn man mal ehrlich ist, hätten wir auch so, wenn es Corona nicht geben würde.
Ja, die 200 Millionen hatten wir sowieso schon. Durch Corona haben wir jetzt nochmal schnell 50 da drauf gekriegt bis zum Sommer. Und das versuchen sie jetzt wieder einzufangen und erzählen was von 24. Aber es ist alles... Ich glaube denen auch nicht mehr. Weißt du, die haben mich jetzt so oft verarscht und du kannst dieses Verarschen im Internet nachvollziehen. Also du kannst, wie das, erst erzählt ihr das? Also erzählen was von Transparenz. Es passiert keine Transparenz. Das Ergebnis aus meinem runden Tisch ist, dass sie einen Tag vor Heiligabend eine E-Mail an alle Mitglieder geschickt haben und so mitgeredet digital eingeladen haben. Und jetzt wollen die, dass man die Fragen vorher einreicht. Das ist doch nicht mitgeredet. Nee. Also das ist doch so, das ist ja Message Control, ja. Also und also so richtig so, bah, ey, euch kann man nicht mehr ernst nehmen und das ist so, das ist wirklich, also ekelhaft. Und ich bin wirklich, also weißt du, ich weiß, dass Alexander Jobst Sponsoren angelogen hat. Ich weiß, welche Sponsoren sauer auf den sind. Und das ist alles im Giftschrank, ja. Und das Geile ist, wenn der jetzt mir im Podcast sagt, das stimmt nicht, dann soll er mich verklagen, ja. Also ich habe echt die Eier in der Hose, das juristisch mit dem durchzugehen. Wenn er das haben will, kann er das haben. Will er nicht, weil dann hat er ein Problem.
Ja.
Ich weiß, wie er sich verhalten hat bei der Betriebsratsgründung auf Schalke, nämlich wie der letzte Arsch, mit Leute unter Druck setzen und so. Da stehen Haftstrafen in Deutschland drauf im Gesetzbuch. So, dass Betriebsratsgründung als Führungsmitarbeiter ist leitender Angestellter, ist so, das ist so zu Recht das Schlechteste, was du machen kannst. Und das hat er gemacht. Und da gibt's Zeugen und Beweise für. Und ey, AJ Pinocchio, ne, wenn du Bock hast, ich gehe den Weg mit dir vor Gericht. Kein Problem. Komm nur. Du machst mir nicht mehr meinen Club weiter kaputt, du Arschloch. Für das Arschloch kannst du mich anzeigen. Nehme ich hiermit zurück, ich zeige Reue, Entschuldigung. Einfach so, nein, also da ist auch so, dann dachte ich so, boah, scheiße, vielleicht muss ich dem mal irgendwie, gehe ich mal einen Kaffee mit dem trinken, um dem vielleicht irgendwie so, da hat er mich auf WhatsApp blockiert. Ich habe bei irgendeiner Perle in Düsseldorf gepennt und bin in Düsseldorf wach geworden, dachte so, ey, AJ, sollen wir mal einen Kaffee trinken gehen, bin gerade in der Nähe und so. Blockiert er mich? Vorher hat er noch auf meine Messages geantwortet. Was soll das? Was für ein feiger Typ, ey. Und dann steht in seinem WhatsApp-Profil, never be afraid of change. Ich glaube, hier ist in dem ganzen Spiel nur einer, der afraid is of change. Und das ist AJ Pinocchio. Und das, also weißt du, Alexander Jobst, ich freue mich echt, dich mal persönlich kennenzulernen, aber du dich nicht, das weiß ich. Und das kann auch ruhig so sein. Puh. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Wir waren ja beim Sportlichen. Genau. Deswegen, ich habe ja einen sportlichen Experten. Ja. Du hast ja B-Lizenz. So, wir brauchen jetzt den Fußballlehrer für dich.
Ja.
Wie machen wir das? Ey, du musst doch den Puff jetzt übernehmen. Komm.
Ja, nein, wie gesagt, also ich glaube, dass in der Kaderzusammenstellung in den letzten Jahren ganz, ganz große Fehler gemacht worden sind. Du siehst ja jetzt versuchen sie es so ein bisschen im nächsten halben Jahr zu korrigieren mit der Verpflichtung von CEO, mit jetzt hoffentlich heute oder morgen mit Huntelaar.
Ist gerade bestätigt worden.
Ist gerade bestätigt worden, ja. Das sind einfach so Sachen, ich glaube, da ist einfach, da sind Fehler gemacht worden.
Ey, aber Ossi, jetzt ohne Scheiß, ne? Ja. Die ganze Zeit erzählen die mir, Jochen Schneider kennt so und so viele Lebensläufe von irgendwelchen Spielern auswendig, ne?
Ich sag dir
und
ganz
jetzt
ehrlich,
ist die letzte Idee, alte Spiel. So viel Fußball-Sachverstand habe ich auch.
Ja, daran siehst du doch, warum er sonst nur im Hintergrund gearbeitet hat.
Und jetzt sag mir doch mal, du bist ja gerade der Trainer von Benny Hövedes, ne? Wie fühlt sich das an, so einen Weltmeister zu trainieren? Hast du dir schon erarbeitet?
Ja.
Ah, der trainiert einmal die Woche oder was trainiert?
Ja, so wie er kann. Also er war wirklich regelmäßig da, so wie er es geschafft hat, also Minimum einmal in der Woche. Aber ist natürlich für mich und für die Jungs auch ein richtig geiler Ratgeber, ne? Auf und neben dem Platz und wie er sich auch gibt. Du siehst immer noch das Feuer in seinen Augen, der will kein Trainingsspiel verlieren, da ist richtig Feuer bei ihm drin.
Egal.
Ein richtig geiler Typ und sitzt auch mit uns in der Kabine danach, geht als letztes mit uns, ist schon richtig gut.
Ich habe mit Benny gesprochen, weil ich bin ja der Meinung, der soll nochmal spielen für Schalke, ne? Und er will nicht, ja. Da finde ich, ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen, weil er antwortet mir nicht mehr. Ich kann mir gar nicht erklären, wieso. Aber so, wie lange braucht er, bis er wieder fit ist für die Bundesliga, sag mal?
Wenn er bei mir trainiert?
Ja, sehr. Eine Woche. Regelmäßig. Ich mach dich wieder fit in einer Woche.
ja, Felix Magath gefällt das. Ja, schwer zu sagen. Also.
Ich sehe mich schon auf so einem Moped hinter dem herfahren, wie der die Halde hochrennt.
Ich glaube, Felix Magath hat es nicht anders gemacht. Nein, aber du sprichst es richtig an. Benny ist einfach so ein Typ, jetzt unabhängig davon, wie lange er brauchen würde, aber das sind so Typen, die in der Kabine halt einfach fehlen. Ne? Wenn du so ein, Kader zusammenstellst, brauchst du immer ein gewisses Grundgerüst. Ne? Die, ja. Ich sag mal so, du hast einfach unterschiedliche Charaktere da. So, und wenn du ein Grundgerüst hast, die sorgen für eine gewisse Kabinenhygiene.
Ja.
Die hast du im Moment
Kabinenhygiene, geiles
ja, das
Wort.
Ist so, ja. Das andere Wort ist dann hast du Leute, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Da gibt's dann einen Selbstreinigungsprozess in der Kabine,
ja.
Wo die gestandenen Spieler einfach sagen, so bis hierhin und nicht weiter. So, die hast du nicht. Die hast du irgendwann mal mit Raul gehabt, die hast du mit Benny gehabt. So, die haben gesagt, wo es lang geht. Und da sind die Jungs marschiert.
Also, was ich so irre finde, ist, es gibt keinen Austausch zwischen, also die spielen jetzt seit einem Jahr in einem leeren Stadion. Wenn ich das leere Stadion sehe, blutet mir das Herz, ja.
Wie uns allen, glaube ich.
Wenn ja. Schalke 04 mir diesen Newsletter schickt, ne, alles zum Heimspiel gegen Köln, da fühle ich mich echt verarscht. So, ich habe seit, weiß nicht, wie lange habe ich jetzt eine Dauerkarte, 24 Jahren, wenn die mir eine E-Mail schicken, ne, am 20. Corona-Spieltag, alles zum Heimspiel, das ist kein Heimspiel. Also, das ist ein Spiel, aber das ist kein Heimspiel. Weil ein Heimspiel ist, ich treffe meine Leute, ich trinke Bier, Bratwurst, Bullshit labern, ja? Und dieser ganze, den gibt's ja gerade gar nicht mehr. Jetzt sind da Leute, wie so ein Harit, ja? Ein Straßenjunge, sondersgleichen, gar nicht vorwurfsvoll, dass der, bei der Vita muss der einen an der Pfanne haben. Sonst, also, da bleibt was auf der Strecke, wenn du so einen Weg hinter dir hast.
Ja.
Und jetzt bist du auf Schalke, die wissen doch nicht, was Schalke bedeutet.
Nein.
Und Schalke ist ja kein Fußballverein, Schalke ist ja ein Gefühl. Also wir sind, das ist ja das, was ich dem AJ am meisten vorwerfe, ist, der verkauft ein Produkt und hat nicht verstanden, dass das gar kein Produkt ist, sondern ein Gefühl. Und solange er das Gefühl nicht versteht, und das wird er jetzt auch nicht mehr verstehen, weil jetzt hat er 10 Jahre Zeit gehabt, das Gefühl zu verstehen, aber ich glaube, der ist einfach wie der Merz, weißt du, einfach so herzbehindert, keine Ahnung. Der hat einfach kein Herz. Wo soll er das auch haben? Der hat vorher bei der FIFA gelernt und jetzt ist er halt bei Schalke und hat in 10 Jahren nur Scheiße gebaut. Es muss doch einen Austausch zwischen Fans und Mannschaft geben, damit die irgendwie klar, also da muss so, irgendeiner muss denen doch erklären, was Schalke bedeutet. Also bei Schalke zu spielen, machst du natürlich auch für Geld. Das sind alles Profifußballer
keine
und
Frage.
Da will ich jetzt auch nicht.
Gar keine Frage.
Aber wir als Schalke 04 sollten moderne Traditionalisten sein. Und da fehlt irgendwie so ein regelmäßiger Austausch, den auch alle Fans mitnehmen können. Ja, also wir haben 2021, so Austausch mit 5 Fans regelmäßig jede Woche wäre doch gar kein Problem, kann man doch machen.
Absolut nicht.
Und das auch dokumentieren und dann nicht als Marketing-Fick-Video bei schalke04.de posten, sondern ein authentisches Fan-Video. Und da gäbe es Möglichkeiten. Waren alles Ideen für den runden Tisch, sind mir alle zerfickt worden.
Also, aber genau, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. So, Benny hat mal erzählt, dass in Juve als Beispiel, er kommt da als Neuling hin. Da kommen Leute wie Buffon auf ihn zu, Küsschen links, Küsschen rechts, nie vorher gesehen. Du fühlst dich abgeholt. Du fühlst dich dazu. Wer macht's denn jetzt in der Kabine?
Ja.
Keiner. Gibt's nicht. So, wie willst du das Gefühl denn auch bekommen? So, wie du schon sagst, da kommen dann Leute, die haben wahrscheinlich auch einen an der Pfanne, gar keine Frage. Ich meine, wer dreimal suspendiert wird bei 3 unterschiedlichen Trainern, der
ja, Bentaleb ist, das weiß ich auch aus berufenem Mund. Wie gesagt, habe die letzten 2 Monate aktiv viel telefoniert und da auch Leute am Telefon gehabt, die es wirklich einschätzen können. Und Bentaleb ist einfach
ein
Krebs für jede Organisation. So war das Zitat. Und ich will das eigentlich nicht glauben, weil auch Bentaleb, wenn ich mir den seinen Lebenslauf angucke, ne, an welcher Stelle, also da ist so viel auf der Strecke geblieben, sonst hätte er diesen Weg nicht machen können. Die müssen auch anders betreut werden.
Ja,
also,
auf jeden Fall.
Egal.
Ja, und nochmal darauf zurückzukommen, das ist einfach so, es fehlen einfach Typen in der Kabine, die den Jungs sagen, die dann kommen, wo es lang geht.
Ja, und dann haben wir einen Teammanager, ne, Sascha Rita. Wenn ich mir die Bilanz von Sascha Rita angucke, ne, dann hat der, also der hat eine Handvoll Schalke-Spiele gemacht, nicht bei einem Derby auf dem Platz gestanden. Das stimmt, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt aber viel mehr ist da nicht. Ich glaube, beim Derby mal eingewechselt worden oder im Kader oder so. der ist jetzt Teammanager für Schalke 04. Dann gucke ich mir unsere scheiß Nachbarn an. Wer ist da der Teammanager? Sebastian Kehl.
Ja.
Weißt du, Mr. Borussia Dortmund quasi himself. Und dann gucke ich mir an, wer ist da der Sportverantwortliche bei Borussia Dortmund? Michael Zorc. Weißt du, mit Borussia Dortmund deutscher Meister geworden, seit 20 Jahren, wahrscheinlich 30 Jahren im Club. Und dann gucke ich mir das bei uns an und dann haben wir Jochen Schneider, so ein Schwaben. Also,
ja, die verstehen den Verein nicht.
Können sie ja auch gar nicht.
Können sie
ja noch nicht mal ohne Vorwurf. Also
nein,
so,
nein. So, Zorc, Kehli, die verstehen den Verein total, weil sie ihn selber gelebt haben.
Ja, also.
Und das fehlt bei uns. Oder du hast dasselbe bei Bayern.
Genau.
Genau. Du hast dieses, als Spieler kriegst du ein Bayern-Gen, davon reden ja alle.
Ja, ja.
Und das verkörpern die weiter. Und ich glaube auch, dass irgendwann so ein Basti Schweinsteiger und Philipp Lahm irgendwann mal wieder Thema werden bei Bayern als Verantwortliche. Die, ich sag mal so, die züchten die sich ja selber ran.
Und, also. Das ist ja auch hochkompliziert, ne? Aber ein Benny, ne, könnte doch locker jetzt, der wäre doch der beste Teammanager aller Zeiten für diesen Club.
So.
Aber diese Position wird gerade von jemandem besetzt, der irgendwie, ey, was hat Sascha Rita mit Schalke 04 zu tun? Gar nichts, ey.
Ja, aber die Frage ist, warum wird die so besetzt?
Ja, möglicherweise, weil B-Leute einstellen und A-Leute A-Leute.
So,
und möglicherweise
aus.
Ist ein B-Leute, ist ja Jochen Schneider nur ein B-Mensch. Und das meine ich auch, das klingt jetzt so hart, weil wir gerade noch gesagt haben, das sind alles Menschen und ey, Jochen Schneider, bitte. Also, er war bei Red Bull Leipzig in der zweiten Reihe.
Genau.
Und
ich sage ja, das hat Gründe.
Genau. Ja, genau. Und vielleicht möchte man keine starken Persönlichkeiten bei sich in seinem Umfeld haben und vielleicht möchte man dann lieber zusehen, dass man nur Schwache hat. Und Sascha Rita ist, schwach ist auch ein scheiß Adjektiv für Menschen, aber also Benny ist Weltmeister, ne?
Also, Benny ist Weltmeister, ja.
Und vor allen Dingen ist Benny Pokalsieger mit Schalke 04.
Vor allem ist Benny Schalke 04.
Und Benny ist
Schalke 04. Also wenn der Slogan auf jemanden überhaupt passen würde, dann ist es Benny. Und dich natürlich. Nein, du weißt, was ich meine.
Ja.
So, das ist einfach, Benny guckt über den Tellerrand hinaus, hat jetzt, also, er passt einfach perfekt zum FC Schalke.
Und das ist so, ich hoffe, dass er früher oder später eine, also zu mir hat Benny gesagt, er würde alles machen, außer Trainer oder Spieler. Und Trainer finde ich okay, aber Spieler, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also
ja, ich glaube, Benny ist da sehr konsequent.
Muss ja auch sein. Und
nein, aber ich glaube auch, da muss ich, dass Benny das beim FC Schalke macht, ohne mehr zu wissen, glaube ich, da muss ich so viel tun, weil würdest du dich jetzt da so in dieses Nest setzen alleine? Jetzt?
Nee, aber das ist ja, es ist am Ende ja wieder, wo soll man anfangen, ne? Also,
ja.
Also erstmal muss, also ich könnte im Aufsichtsrat, also im Aufsichtsrat sind noch zwei Leute, die ich akzeptabel finde. Und der eine ist der Jahrhunderttrainer. Und den, so, und apropos Aufsichtsrat, die Bewerbungsfrist geht bis zum 31.01. und ich rufe alle auf, die in irgendeiner Form eine Kompetenz im Sport, in der Ökonomie oder auf der Erde haben. Das also mit Boden, ja, also damit meine ich Boden, also einfach so quasi normale Leute zu kandidieren, so einfach, dass das Teilnehmerfeld für den Wahlausschuss ein bisschen diverser wird und da auch selbst in der Vorstellungsrunde im Wahlausschuss irgendwie eine Perspektivmöglichkeiten, so, also weil du kannst im Leben immer nur einen Perspektivwechsel vornehmen. Also du bist ja der gleiche Mensch und du hast nur die Chance, ein Problem oder eine Idee oder ein Thema nur von einer anderen Seite nochmal zu betrachten. Und damit du das von einer anderen Seite betrachten kannst, brauchst du jemanden, der anders denkt. Und ja, also bewerbt euch. Es gibt schon ein paar flauschige Kandidaten. Ich selber, ja und nein. Also ist aber Ich denke und zumindest ja, also ich bin noch nicht zu Ende mit Denken. Was würdest du noch machen?
Ich finde, du brauchst in dem Verein auf jeder Position oder in jedem Bereich nochmal die den Verein kennen und leben. Natürlich brauchst du dazu auch Qualifikation beziehungsweise natürlich auch die Qualität, die Position so zu besetzen.
Also ich formuliere es immer so,
ja.
Bei gleicher Qualifikation werden Schalker bevorzugt.
Genau.
Was ist ein Schalker? Habe ich lange drüber nachgedacht, weil bin ich noch nicht zu Ende, ne? Weil, aber ich glaube, wer in der Schule weiß, was ein Derby ist, ne? Also du lernst in der 5. Klasse, was ein Derby ist, ja? Weil wenn du dein Derby verlierst, hast du Hast du eine Woche Theater auf dem Schulhof?
In der Grundschule schon so, ne?
Das ist auch in der Grundschule.
Ja.
Und hier geht's so. Bei mir in der Klasse waren nur Türken, denen man scheißegal, wie Schalke gespielt hat.
Aber auch die kannten Derby.
Die kannten Derby, ja. Aber die hatten Galatasaray, ja. Und Beşiktaş und Fenerbahçe.
Genau.
Also, wer in der Schule auf dem Pausenhof gelernt hat, was Schalke ist, das ist per Default ein Schalker. Und ich glaube, es gibt so einen Umkreis, und da komme ich auf euer Bilbao-Bums zurück, ja? Unser,
genau. Seit dem 1.1. unser.
Seit dem 1.1. unser, Ossi. Vielleicht muss man Schalke auch so setupen. Also, aber nicht im sportlichen Bereich. Nee. Also, das, ich habe noch nicht zu Ende gedacht, weil das ist so krass, aber ich glaube, wer 75 Kilometer um die Arena geboren wurde, kann direkt ein Schalker sein. Aber ein Klaus Fischer ist natürlich auch ein Schalker, der ist nicht 75 Kilometer um die Arena geboren. Man kann zum Schalker werden. Über, ich würde mal sagen, du musst mindestens 2 Derbys gewonnen haben. und also das ist schwierig, das so deterministisch irgendwie aufzusetzen, obwohl ich das gerne wollen würde, aber das geht nicht, weil dann irgendjemand immer rausfällt, der es eigentlich nicht verdient hat. Ja. Aber
ich verstehe schon, was du meinst. Und ich verstehe auch schon, was du meinst, nicht im sportlichen Bereich dieses Konzept oder ein Bilbao-Konzept zu fahren, sondern ich würde einfach auch bei Sponsoren anfangen. Ne? Die Frage ist halt, musst du bis in andere Länder reisen? Klar, nochmal, ich bin jetzt nur ein Laie, Marketing gehört alles dazu, es ist alles gut.
Ja, ich nicht.
Du bist kein Laie, oder? Ja. Okay. Ich aber. Ich kümmere mich ja mehr um den sportlichen Teil. Aber ich finde einfach, Schalke ist einfach ein Verein mit gewissen Werten, und du kannst nicht auf der einen Seite sagen, wir leben dich, und bist auf der anderen Seite dann in Japan unterwegs. Also
der Knaller ist ja, dass dem AJ, ne, der hat damit ein Monster erschaffen. Und die Leute, die Schalke wirklich leben, ne? Die wehren sich gerade, ja, und die organisieren klar. sich gerade. Ja, ne? Und je länger das dauert, ist auch scheißegal, ob wir absteigen oder nicht absteigen. Ne? Der AJ hat auf Schalke zu Ende gespielt. Früher oder später geht der. Und ich hoffe, der geht auf eigenem Antrieb, weil er ja mal langsam Sabbatjahr machen muss. War ja auch sehr stressig die letzten 10 Jahre. Ich glaube, der hat mindestens 10 Millionen Euro verdient auf Schalke in den letzten 10 Jahren. Warum geht der uns noch auf den Sack? Der muss uns nicht mehr auf den Sack gehen, der ist durch für sein Leben. Der kann jetzt schön in Düsseldorf-Wittlar weiter wohnen oder zurück nach Fulda gehen, wo der geboren ist. So, ey, wenn ich mir den Lebenslauf angucke von dem, ne? In Fulda geboren, in Bayreuth studiert, bei der FIFA Business gelernt. Und wir wissen ja alle, bei der FIFA lernst du halt, also, so, und dann ist der auf Schalke gekommen. Und ich habe die letzten 2 Nächte knietief in den Bilanzen gesteckt, um auch da noch ein bisschen sprachfähiger werden zu können. Und was da alles so drinsteht, ne? Ja, das Ziel von Alexander Jobst war ja, den Verein zu konsolidieren und die Marketingerlöse zu erhöhen und so. Und da ist gar nichts konsolidiert. So, da, und ob der die Marketingerlöse durch AJ Pinocchio irgendwie erhöht wurden, ist fraglich. Aber ja, du kannst auch bei Gazprom anfangen, ja? Wie viele Sponsoren bei Schalke nicht eingestiegen sind, weil die nicht mit Gazprom in eine Schublade gesteckt werden wollten. Gibt's Beispiele, könnte ich Namen nennen, also ist halt schwierig manchmal.
Aber jetzt nochmal ganz laienhaft.
Ja.
Muss ich so ein, als Beispiel, ich gehe jetzt mal davon aus, das sind vielleicht Sponsoren sogar hier aus der Region, muss ich dann die Riesenkohle von Gazprom nehmen und hol mir überbezahlte Spieler? Von dem wir teilweise
gesprochen. Das ist eine rhetorische Frage. Also.
Ja, aber muss ich das? Oder sage ich als Verein, ich nehme vielleicht die mehrere kleine Sponsoren und akquiriere vielleicht eine kleinere Summe und hole aber von diesem Geld, was ich für diese Hochkaräter in Anführungsstrichen ausgebe, nehme ich dafür lieber vielleicht 3, 4 Spieler aus meiner Knappschmiede.
Es ist strukturell einfach kaputt und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil ich frage mich, wie Norbert Elgert zu Hause manchmal sitzt und die ganzen Abend im Kopf schüttelt. Also
ich glaube, was das angeht, ist der schon abgestumpft.
Glaube ich nicht. Der ist so sensibel und so, hat so eine hohe Sozialkompetenz. Also ich glaube, der wäre gerne abgestumpft, aber das kriegt man nicht.
So, und dann fragt sich doch nicht noch ernsthaft irgendwer, warum macht der den Profibereich nicht?
Ja.
Also die Antwort, die kann sich ja wohl jeder selber
geben. Ja, man weiß nicht, wo man anfangen soll. So, und ich denke mir dann halt, wenn du jetzt noch, wenn nur so als Gedankenexperiment, man macht jetzt so ein Ruhrpott-Konzept, ja? Also man macht nicht Bilbao 3, sondern Ruhrpott 1. Und dann sagst du, 50% unserer Mannschaft muss Schalke 04 Vergangenheit haben. Und Schalke 04 Vergangenheit ist dieser Umkreis, 75 mhm. Kilometer um die Arena, und 75 Kilometer reicht bis hinter Düsseldorf und also bis kurz vor Köln, und ich habe geguckt, bis kurz vor Reda Wiedenbrück. Und das hat seine Gründe, warum das bis kurz vor Reda Wiedenbrück ist. So, und weil dann, es ist ja Battle of Talents. Also du willst ja die besten Jugendspieler bei Schalke haben. Wie kriegst du die besten Jugendspieler zu Schalke? Indem du eben eine gute Perspektive eröffnest. Entweder damit du denen eine gute Perspektive eröffnen kannst, musst du Plätze im Kader reservieren für Leute, die automatisch immer nachwachsen. Also du genau. musst halt, wenn du einen Kader hast, wie groß ist ein Kader? 24 Leute?
Ungefähr, ja.
So. Dann musst du halt da 5 Plätze für den nächsten U19-Jahrgang haben.
Ja.
Und da musst du auch, das ist immer riskant. Und also du musst mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
Nein, das ist, natürlich ist das riskant, gar keine Frage.
Und dann kann man sagen, pass auf, jedes Jahr kommen 5 neue in den Kader. Weiß nicht, ist glaube ich unrealistisch, weil, aber 3 oder so. Also jedenfalls eine definierte Anzahl genau. an jungen Spielern, die jedes Jahr hochkommen, die 3 Besten.
Die einfach wissen, wenn ich zu den 3 Besten gehöre, bin ich zumindest erstmal oben im Kader und habe die Chance, Bundesliga zu spielen.
Und kriege erstmal einen Profivertrag oder so, keine Ahnung, das ist ja das große Ziel. Also im Grunde geht es ja erstmal um den Vertrag und, genau. dann willst du so eine Karriere wie Matthew Hoppe machen. Und dann kriege ich auch die besten Jugendspieler, weil die Perspektive bei Schalke sich durchsetzen zu können, ist gut.
Ja.
Und was das für eine Motivation für die U19 ist, wenn 3 von denen immer hochkommen.
Ja, na klar.
Also das ja, die rennen doch schon mal 20% mehr, nur weil die morgens aufgewacht sind. Also weil ja die Chance wirklich da ist. Und das, ich verstehe nicht, warum, es gibt keine Strategie. Der Aufsichtsrat ist 2016 per Antrag aufgefordert worden, eine Strategie zu entwickeln. Das hat der Aufsichtsrat abgelehnt. Wir Aufsichtsrat alle Anträge ständig immer ablehnt, egal ob die gut oder schlecht sind, so. Die haben so viel Vertrauen verspielt und Schalke ist so auseinanderdividiert worden. Also ganz, ganz schlimm.
Ja.
Und Schalke 04 leidet gerade an der Schalke-Paranoia. Und das ist Krebs, die den ganzen Club durchzieht, weil wenn sich 2 Leute unterhalten, hat der eine immer den Eindruck, der andere hätte ein Messer hinterm Rücken. Das ist Quatsch. Weil, das ist auch die Erfahrung aus den letzten 2 Monaten im Dezember. Alle wollen helfen. Also alle wollen helfen. Jetzt haben nicht alle immer die besten Ideen, aber wenn man da den Austausch fördert, kann man ja zusammen auf eine bessere Idee kommen. Also in dem Moment, wo wir beide uns unterhalten, Ossi, können wir zusammen eine bessere Idee entwickeln als die ich habe oder die du hattest, oder?
Das macht ein Team aus.
Das macht ein Team aus. Und so, wenn ich mir vorstelle, und das ist ja der Grund für diesen runden Tisch gewesen, wie viele Experten ich allein durch diesen Podcast kennengelernt habe. Ja, Professoren, Topmanager, also wirklich noch und nöcher. Nur ich, und ich kenne ja noch längst nicht alle, also da gibt es ja auf dem Schalke-Planeten noch krassere und noch coolere Experten, die das auch alle, die auch alle gerne helfen wollen würden mit ihren Ideen und systematische Kommunikation, nennt ist das Zauberwort, und einbinden und einladen. Was machen die Vögel? Die Burg, Geschäftsstelle wird immer enger und das Boot wird auch immer kleiner, und da, je länger das dauert, umso mehr und mehr Leute fallen da raus. Die ziehen sich jetzt richtig zusammen. Kommunikation kaputt, Finanzen kaputt, Sport kaputt. Ich hoffe, wir schaffen das nicht abzusteigen. Und das ist so, ich könnte heulen.
Glaub mir, das wird sehr schwierig.
Ossi, wir müssen das hier jetzt irgendwie, übernehmen wir die Sendung.
Ich soll die Sendung übernehmen, ja. Was soll ich machen?
Wir suchen keine Loge mehr. Loge habe ich gehabt im, vergessen, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Jedenfalls war ich in der Loge, ein tolles Produkt. Dahingehend fände ich einen Abstieg in die zweite Liga gut, da ist die Loge nur noch halb so teuer und da kann ich mir schon fast ein Viertel Loge dieses Jahr leisten. Was ich euch gerne noch mit auf den Weg geben möchte, ist, ihr wisst, ich habe lange an Depressionen /Burnout gelitten. Falls, es ist gerade Pandemie da draußen, mir geht's gerade ganz gut, hier nochmal ein Hinweis, die Robert-Enke-Stiftung hat gerade eine Hotline eingerichtet, tagsüber, und die könnt ihr anrufen, und wenn es euch wirklich schlecht geht, helfen die euch, ihr könnt auch tatsächlich auch mir eine E-Mail schreiben, dass ich euch irgendwie zumindest sagen kann, wie es weitergehen könnte. Und Pandemie ist für uns alle anstrengend. Und auch das Schalke gerade so trägt ja jetzt nicht zur guten Laune bei. Ich nenne es gern Mentalhygiene, so wie du Kabinenhygiene da sagst. Also ihr schafft das, ruft gerne bei der Robert-Enke-Stiftung an, die ich ganz toll, Robert Enke kennen wir alle, die Geschichte, und das muss nicht so sein. Man kann Depressionen man kann da rauskommen und man kann sich auf den Weg machen und vielleicht geht's gerade nicht, weil es gerade Pandemie, seid geduldig mit euch. Es ist okay, wenn ihr den ganzen Tag nur YouTube und Netflix und YouPorn guckt, kein Problem, seid gut zu euch, versucht über den Tag zu kommen. Es gibt Leute, die an eurer Seite sind und wenn ihr die gerade nicht seht, dann könnt ihr bei der Robert-Enke-Stiftung anrufen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis für mich und was bleibt noch zu sagen? Es war die 50. Episode, es war leider kein Kindergeburtstag, aber dafür haben die Luftballons gefehlt, Ossi.
Ja, ist richtig.
wir schaffen das, wir steigen nicht ab, alle zusammen, und Schalke 04 wird es immer geben und wir müssen einfach langsam in der Zukunft wir müssen bevor der Schnee schmilzt, müssen wir die Kacke schon mal Stück für Stück beiseite geräumt haben. Und da gibt's Ideen und da gibt's Leute und der Austausch im Hintergrund funktioniert und es gibt ganz viele Leute, die sich gerade vernetzen und die wissen, was passiert und die Konzepte, Ideen haben, die auch Kontakte haben, also ihr braucht euch eigentlich keine Sorgen machen, wir schaffen das.
Da gibt's genügend, die Interesse daran haben, dass wir es schaffen.
Ja. Ja, aber auch Interesse aus nicht für sich selber, aus dieser scheiß Ego-Perspektive, genau, wie der Narzisst Clemens Tönnies das immer macht, sondern aus so einer, den Schalke wirklich was bedeutet und nicht nur so tun, als ob, ja. Also die einfach
damit es auch
Herzen
anderen Leuten gut geht, die an einem FC Schalke hängen.
Und wenn mir manchmal der Arsch platzt, dann liegt es ja auch nur daran, dass mir Schalke so wichtig ist. Und ich habe auch darüber nachgedacht, warum Schalke so wichtig für mich ist, ja. Weil meine Familie scheiße ist, weil mein Vater ist Türke, mein Nachname ist Polnisch. Ich habe überhaupt, wenn ich an Heimat denke, denke ich an Schalke 04 und das lasse ich mir nicht weiter kaputt machen. Und das ist eine Kampfansage an alle, die meinen Verein kaputt machen wollen. Fickt euch. Glück auf.
Glück auf, danke, dass
danke,
ich da sein
Ossi.
Durfte.
Danke, Ossi. Danke. Wir sehen uns beim TUS und da steigen wir auch nicht ab.
Ich erwarte dich zum Trainingsauftakt nach Corona.
Ich, an mir liegt's nicht. Tschüss, macht's gut, Glück auf.